Direkt aus Europa, Nummer 535, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Franken, könnten wir jetzt sagen, waren schon immer so ein bisschen was Besonderes.
Also der bekannteste Franke ist ja Levi Strauss, würde ich mal sagen, der ja so die Jeans, also der ja eigentlich die Welt verändert hat.
Das ist ein Radiostück vom Heiner Kiesel.
Wie sagt man, nicht geschimpft, ist schon halb gelobt. Das ist ja auch so was Fränkisches. Also als ich das Buch geschrieben habe, habe ich es mir, muss ich zugeben, leichter vorgestellt. Und dann dachte ich so, ach, Franken ist schon komplex.
Mia Petroff ist eine der bekanntesten fränkischen Kabarettistinnen, eine Comedienne. Sie hat ein Buch über ihre Herkunftsregion geschrieben. Ein Heimatbuch, das wahrscheinlich nur des Landes Unkundige ironisch finden. Petroff hat sich mit fränkischer Kultur und dem fränkischen Wesen als solchem auseinandergesetzt. Von ihren Auftritten weiß sie auch, wie das ankommt.
Das Fränkische gilt da so ein bisschen als bisschen laid back, so eher so das Gemütliche, bisschen ruhiger, bisschen so vielleicht auch so hintersinniger. Und also was sehr geschätzt wird, ist so die fränkische, so diese kontemplative Art, die man vielleicht als Fränkin so mitbringt. Nicht immer gleich den passenden Spruch haben, der fällt einem manchmal erst so 20 Minuten später ein. Dann ist die Situation aber schon wieder vorbei. Das mag ich auch und das nehme ich auch immer mit, so egal wo ich bin. Aber man muss auch manchmal ein bisschen dazu stehen, dass man so ein bisschen langsamer vielleicht manchmal ist als Franke oder Fränkin.
Wie weiß man, dass man Franke ist?
Also ich glaube zum einen natürlich, wenn man entweder da irgendwo geboren ist im Einzugsgebiet oder vielleicht schon auch ein bisschen in der Abgrenzung zu Bayern. Also ich merke so, dass ich zwar schon im Bundesland Bayern geboren und aufgewachsen bin, aber ich merke so, mein Mindset ist jetzt nicht so bayerisch.
Was eigentlich ist Franken?
Es ist leider nicht so einfach, wie man es gern hätte, weil ja, sie können Franken halt auf so eine vielfältige Art und Weise definieren, dass sie da, ich sag mal, eigentlich vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, was die fränkische Landesgeschichte umspannt, dann muss man natürlich einmal fragen, was ist Franken überhaupt? Aber um das klären zu können, muss man auch wissen, was war Franken?
Ein Gespräch in der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Den Lehrstuhl für fränkische Landesgeschichte vertritt.
Ja, mein Name ist Katharina Kemmer. Ich bin tatsächlich seit Januar 2011 hier an der Uni beschäftigt und bin ja der Uni eben ja, die letzten 14 Jahre ziemlich treu geblieben, weil mir auch die fränkische Landesgeschichte unheimlich viel Spaß macht.
Im Frühmittelalter leben da Elbgermanen, Alamannen, Thüringer, Slawen. Dann kommen noch die Franken dazu, Leute vom Niederrhein. Es wird ein Herzogtum Franken eingerichtet. Das deckt sich zunächst nicht wirklich mit dem heutigen Franken. Bayreuth, Bamberg, Nürnberg sind nicht drin. Es wird zu einer Machtbasis der Salier und Staufer. Was sich daran zeigt,
dass sie sehr häufig hier anwesend waren und auch hier nicht nur, ich sag mal, die Landschaft salopp ausgedrückt leer gefressen haben, sondern auch wirklich Reichstage abhielten, Hoftage, dass wichtige Urkunden ausgestellt wurden.
Die Bedeutung Frankens für den König trägt dazu bei, dass sich keine wirkliche Territorialmacht bildet, die der Gegend eine geschlossene politische Form gibt. Franken entwickelt sich anders als der Rest des Reiches.
Den meisten wird vielleicht auch aus dem Schulunterricht noch der Begriff des fränkischen Fleckenteppichs bekannt vorkommen. Das heißt, das war auch ja kaum eine wirklich zusammengewachsene, einheitliche Region, sondern immer was stark Zerstückeltes, geprägt von unterschiedlichsten Herrschaften, also geistliche Herrschaften in Form der Bischöfe beispielsweise, weltliche Herrschaften mit diversen Adeligen, Herzögen, Grafen, Reichsritter waren auch noch dabei. Und das eben hat die einheitliche Entwicklung Frankens immer erschwert.
Und dann machen die Bayern gemeinsame Sache mit Napoleon, der ihnen dafür, tolle Belohnung, weite Teile Frankens zuschlägt.
Deswegen haben wir uns ja auch scherzhafterweise als Beutebayern bezeichnet. Und das ist etwas, was dem einen oder anderen vielleicht immer noch nachhängt.
Aber davor gab es ja auch streng genommen kein Franken, außer in den Köpfen der Bewohner. Die bayerische Vorherrschaft über den Großteil Frankens dauert nun schon über 200 Jahre an.
Wir sind ja auch in der Welt irgendwie nicht so präsent. Also der bekannteste Franke ist ja Levi Strauss, würde ich mal sagen, der ja so die Jeans, also der ja eigentlich die Welt verändert hat im Endeffekt mit seiner Hose, die er da erfunden hat. Ich glaube, wir Franken haben die Welt so ein bisschen subtiler vielleicht mitgeprägt.
Henry Kissinger.
Und ich hoffe, dass Sie mir nachher sagen werden, dass ich einen etwas fränkischen Akzent über die Jahre bewahrt habe.
Irgendwie wird ständig vergessen, wie wichtig Franken ist. Alois Alzheimer war übrigens auch Franke. Am Stadtrand Schweinfurts steht der Bärhüterturm. Ein paar steile Stufen. Von oben ist der Blick frei auf das Maintal. Berge und Hügel umrahmen die breite, stromdurchglänzte Au, heißt es im Frankenlied. Die Landschaft hier, sanft geschwungene Hügel, Weinberge, üppige Felder, Tendenz zur freigeräumten Agrarwüste. Otto Weger hat sich bereit erklärt, an diesem vergessenen, aber geschichtsträchtigen Ort über Franken zu sprechen. Der 79-Jährige ist der erste Vorsitzende des Fränkischen Bundes.
Wir sind ein Verein, der sich für die Belange ganz Frankens einsetzt. Also Franken nicht nur im Bundesland Franken, sondern im Bundesland Bayern, sondern auch in Thüringen, in Baden-Württemberg, zum Teil auch in Hessen gibt es fränkische Gebiete.
Ich habe Sie ja jetzt nicht nur wegen der schönen Aussicht hierher gelotst, sondern weil dieses Anwesen als Standort einer Markgrafenburg ja auch das Scheitern des letzten großen Versuches, ein politisches Franken herzustellen, zeigt. Also vor gut 1000 Jahren.
Ja, Franken war nie wirklich staatlich geeint. Wenn sich die Leute in der Region trotz dieser fehlenden staatlichen Einheit als Franken fühlen, dann muss dann doch was Stabiles im Hintergrund sein, was die Jahrhunderte überdauert hat.
Weger ist kurz nach der Gründung des Vereins zum Fränkischen Bund gekommen. Anfang der 90er, da war nicht nur im Osten Aufbruchsstimmung. Da gab es so ein Gefühl, dass Deutschland neu aufgestellt würde. Neue Bundesländer. Und Weger hat sich auch einfach geärgert, dass man ihn immer als Bayer bezeichnet hat.
Ja, gegründet wurde der Verein eigentlich mit der Absicht, ein Bundesland Franken zu gründen. Das ist nach Artikel 29 des Grundgesetzes ohne weiteres möglich über ein Volksbegehren und einen Volksentscheid. Der Fränkische Bund hat damals genügend Unterstützerunterschriften für ein Volksbegehren gesammelt. Leider wurde dieses Volksbegehren dann vom Innenministerium abgelehnt mit etwas fadenscheinigen Begründungen.
Das Bundesinnenministerium hat damals keinen fränkischen, zusammenhängenden und abgegrenzten Siedlungs- und Wirtschaftsraum feststellen können. Damit habe der Antrag nicht die Anforderungen des Grundgesetzartikels erfüllt. 1994 wurde die Ablehnung vom Bundesverfassungsgericht bestätigt.
Doch zunächst ist Franken für mich einfach die Heimat. Das ist ein schwieriger Begriff, der wird da teilweise auch rechtsideologisch besetzt, aber ich finde, es ist ein wichtiger Begriff. Heimat ist einfach da, wo man sich daheim fühlt, wo man die Leute kennt, die Sprache kennt, wo man sich natürlich und normal geben kann. Und das ist für mich eben Franken. Franken waren ja eigentlich immer unter verschiedenen Herrschaften auch sehr zersplittert politisch. Sie haben sich wahrscheinlich daran gewöhnt, dass man sich anpasst an die herrschenden politischen Verhältnisse.
Karl-Heinz Kohl war lange Zeit Professor für Kultur- und Völkerkunde am Institut für Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2016 wurde er emeritiert.
Wodurch zeigt sich, wodurch definiert sich denn dieses Fränkischsein für Sie?
Ja, durch das, was man heute eben auch in der Soziologie und in der Ethnologie als Zugehörigkeit bezeichnet. Das heißt, die affektive Beziehung zu einem Ort, zu einer relativ begrenzten Gemeinschaft von Menschen, in denen man sich heimisch fühlt, mit denen man sich identifiziert. Und zur Entwicklung des Gefühls der Zugehörigkeit gehört natürlich auch immer das, wovon man sich abgrenzt.
Solche Abgrenzungen zum Nachbarn gibt es natürlich auch bei Schwaben und Badenern, Pfälzern und Saarländern, Rheinländern und Westfalen, Cottbusern und Potsdamern, eigentlich überall. Aber eben nicht so konstituierend. Es ist schwierig für Franken etwas zu finden, das eine kulturelle Klammer für alle bietet. Außer, dass man kein Hesse, Thüringer oder Württemberger ist und vor allen Dingen kein Bayer.
Was dem Berliner sein Döner ist, dem Franken sein Schäuferle, oder? Ja.
Schäuferle, das musst du, glaube ich, erklären.
Schäuferle ist ja eine Schulter, ne, vom Schwein, Schweineschulter. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig, ja. Und meine Kinder sind ja echte gebürtige Berliner, aber wenn wir nach Franken kommen, dann muss es immer Schäuferle geben. Ja, das ist so gebacknet, dass oben die Fettschicht so mitgebacken ist und die muss so ein bisschen knusprig sein dann und innen ganz zartes Fleisch, dann ist das Schäuferle, glaube ich, gelungen.
WDR 5 Zeitzeichen.
Um es mal umzudrehen, weil das ja häufig gesagt wird, der Klaps auf dem Po hat mir doch auch nicht geschadet. Ja, aber hat er geholfen?
6. Juli 2000. Der Bundestag verabschiedet das Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung.
Meine Damen und Herren, Erziehung zum Frieden.
1978 geht der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zum ersten Mal an eine Kinderbuchautorin. In der Paulskirche zu Frankfurt wird das Publikum wenige Minuten später eine revolutionäre Rede hören.
Wer die Rute schont, verdirbt den Knaben, heißt es schon im Alten Testament. Und daran haben durch die Jahrhunderte viele Väter und Mütter geglaubt. Sie haben fleißig die Rute geschwungen und das Liebe genannt.
Preisträgerin ist Astrid Lindgren.
Wie aber war denn nun die Kindheit aller dieser wirklich verdorbenen Knaben, von denen es zurzeit so viele auf der Welt gibt? Diese Diktatoren, Tyrannen und Unterdrücker, diese Menschenschinder? Dem sollte man einmal nachgehen. Ich bin überzeugt davon, dass wir bei den meisten von ihnen auf einen tyrannischen Erzieher stoßen würden, damit eine Rute hinter ihnen stand, ob sie nun aus Holz war oder im Demütigen, Kränken, Bloßstellen, Angstmachen bestand.
Die Schwedin Astrid Lindgren ist eine vehemente Verfechterin einer Erziehung ohne Gewalt. Sie trägt das in einem Land vor, in dem das Züchtigungsrecht der Eltern bis dahin kaum hinterfragt wird. Verankert seit dem Jahr 1900 im bürgerlichen Gesetzbuch.
Der Vater kann kraft des Erziehungsrechts angemessene Zuchtmittel gegen das Kind anwenden.
Bürgerliches Gesetzbuch, § 1631 Absatz 2. Astrid Lindgren berichtet dem Publikum von ihrer Unterhaltung mit einer älteren Dame. Als diese eine junge Mutter war, hatte der kleine Sohn der Frau etwas getan, für das er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte. Sie schickt ihn in den Garten, damit er selbst einen Stock fände für die Schläge.
Schließlich kam er weinend zurück und sagte, ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen. Da aber fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind musste gedacht haben, meine Mutter will mir wirklich wehtun und das kann sie ja auch mit einem Stein. Sie nahm ihren kleinen Sohn in die Arme und dann legte sie den Stein auf ein Bord in der Küche und dort blieb er liegen als ständige Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte. Niemals Gewalt.
Die Rede ist der Anstoß zu einem Gesetz in Schweden, das Eltern schon ein Jahr später verbieten wird, ihre Kinder zu schlagen. In Deutschland hatte man Astrid Lindgren nahegelegt, die Rede lieber nicht zu halten. Und hier wird es noch über 20 Jahre dauern, bis die Politik im Jahr 2000 gleichzieht und ein vergleichbares Gesetz verabschiedet. Heute vor 25 Jahren. Dem gingen viele Jahrhunderte und sogar Jahrtausende voraus, in denen Kinder keine Rechte hatten und erzieherischer Willkür bzw. dem erklärten elterlichen Züchtigungsrecht unterworfen waren. Im antiken Griechenland und im alten Rom konnte der Vater entscheiden, ob er ein Kind nach der Geburt aufziehen oder aussetzen würde. Es galt als sein Besitz, konnte getötet, verkauft oder eingetauscht werden. Das biblische Bild vom Kind ist ambivalent. Kinder sind zwar Geschenke Gottes, aber keineswegs vollkommen.
Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie fern von ihm treiben.
Schläge formen und erziehen. Im christlichen Mittelalter entwickelt Augustinus die Lehre, dass alle Menschen von der Erbsünde gezeichnet auf die Welt kommen. Kinder gelten prinzipiell als verdorben und böse.
Man soll also rügen und züchtigen, dass Gott, Vater und Eltern Gehorsam und Achtung erhalten,
schrieb Martin Luther. Der Philosoph und Pädagoge Jean-Jacques Rousseau entwickelte mehr als 200 Jahre später in Frankreich das Gegenmodell. Neue, aufklärerische, geradezu revolutionäre Gedanken.
Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt. Alles entartet unter den Händen des Menschen.
Zeitgleich gibt es auch im Königreich Preußen Ideen, die Erziehung zu reformieren. Es wird diskutiert, ob Züchtigung nicht doch Misshandlung sei. Aber die Zweifel an der bisherigen Erziehungspraxis setzen sich nicht durch. Rousseaus Ideen prallen am preußischen Kindheitsbild ab. Der preußische Untertan hat in Militär, Verwaltung und Schule zu funktionieren. Gehorsam ist wichtig, Persönlichkeitsentfaltung suspekt. In weiten Teilen Preußens herrscht ein strenges christliches Menschenbild, geprägt von Pietismus und protestantischer Ethik. Und entsprechend wird erzogen.
Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Scheren schnipp, schnapp, schnapp, beide Daumen ab.
Als Kinderbuch gedacht, setzt der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann 1845 der autoritären Erziehung im Struwwelpeter ein Denkmal. Erziehung durch Angst, Grauen und Abschreckung. Die Schere kommt im Buch zum Einsatz, wenn das Kind Daumen lutscht. Das Buch bereitete Generationen von Kindern Albträume. Erzieherische Gewalt kann auch eine Zeichnung auf einer Buchseite sein.
Wir machen uns eigentlich viel zu wenig Gedanken darüber, in welchem Verhältnis Gewalt und Erziehung zueinander stehen.
Sabine Andresen, Professorin für Sozialpädagogik und Familienforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Präsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes.
Darunter fällt physische Gewalt, sexuelle Gewalt, auch Vernachlässigung. Das ist nochmal so ein besonderes Thema, aber kann ganz erhebliche Auswirkungen haben. Und das ist in den letzten Jahren stärker in den Blick genommen worden, die emotionale Gewalt. Also ein Kind als Mutter oder Vater oder andere erziehungsberechtigte Person ständig zu erniedrigen. Ihm das Gefühl zu geben, es sei nichts wert, es mache alles falsch.
Ich finde es doof, dass die Eltern ihre Kinder schlagen.
Also ich finde das ganz, ganz schlimm, weil nachher sind dann auch die Kinder, wenn die erwachsen sind, machen das dann auch so mit ihren Kindern.
Die Viertklässler der Grundschule Nikolaus Groß in Hattingen haben einen differenzierten Blick auf Gewalt durch Eltern.
Natürlich streiten sich Eltern und Kinder mal, aber schlagen, das geht halt gar nicht. Oder auch so innerlich verletzen, das ist auch doof.
Also man kann Kinder ja mal bestrafen oder so mit irgendwie Fernsehverbot oder sowas. Aber Kinder schlagen sollte man einfach nicht tun, weil die Eltern sind ja das Vorbild und dann erreichen die damit meistens auch nur, dass die Kinder dann sich auch mit anderen Kindern in der Schule prügeln oder so.
Die Perspektive der Kinder einnehmen. Das gelingt einzelnen Vordenkern immer wieder. Neben Rousseau zum Beispiel den Pädagogen Johann Pestalozzi und Friedrich Fröbel. Aber erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird das Kind tatsächlich als eigenständiges Subjekt mit Rechten, Bedürfnissen und einer eigenen Stimme wahrgenommen. Das schlägt sich aber noch nicht in der Gesetzgebung nieder. Das Erziehungsrecht des Vaters durch geeignete Zuchtmittel wird zwar 1958 durch das Gleichstellungsgesetz aufgehoben. Damit sind Schläge und psychische Gewalt aber nicht verboten, sondern jetzt dürfen Eltern gleichberechtigt prügeln. Die Frauen-, Friedens- und Studentenbewegungen Ende der 1960er Jahre stellen dieses Elternrecht in Frage und es entstehen antiautoritäre Gegenmodelle. Zum 01.01.1980 kann sich der Deutsche Bundestag immerhin zu einer Neuformulierung durchringen.
Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig.
Allerdings ohne näher zu definieren, was entwürdigende Maßnahmen sind. Somit ändert sich durch die Anpassung im Alltag von Kindern nichts.
18 Jahre später hat man dann diesen allgemeinen Begriff der entwürdigenden Erziehungsmaßnahmen konkretisiert, indem man dann folgende Formulierung eingebaut hat. entwürdigen die Erziehungsmaßnahmen, insbesondere körperliche und geistige Misshandlungen sind unzulässig.
Reinhard Wiesner war damals Referatsleiter für das Kinder- und Jugendhilferecht im Bundesfamilienministerium.
Das war ein kleiner weiterer Schritt in die Richtung. Damals schon gab es Forderungen für ein absolutes, generelles Gewaltverbot, aber man hat keine Mehrheit im Bundestag dafür erzielen können.
Das war 1998. Die Zeit ist in Deutschland noch immer nicht reif dafür, Kinder vor Gewalt in der Erziehung zu schützen. Noch über 80% der Jugendlichen geben damals an, geohrfeigt zu werden. Über die Hälfte davon nennt die Schläge deftig. Und fast ein Drittel bekommt von den Eltern häufiger eine Tracht Prügel.
In der parteipolitischen Auseinandersetzung gab es immer noch, vor allem von der konservativen Seite her, Ängste, dass damit der Staat, ja, in elterliche Erziehung eingreift, sie überwacht oder kontrolliert.
Bevor wir in Deutschland im Jahr 2000 dahin gekommen sind, dass dieses Recht im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben wurde, hat es sehr viele, zum Teil sehr schlimme Debatten gegeben.
Sabina Andresen.
Da kann man sicherlich gucken, was hat es mit der deutschen Geschichte zu tun? Was ist ein Kind? Was ist eine gute Familie? Was ist ein sogenanntes wohlerzogenes Kind?
Und das hat auch damit zu tun, welche Erziehung die damals Erziehungsberechtigten selbst erfahren haben. Also wer waren deren Eltern?
Im Nationalsozialismus gab es einen sehr berühmten Ratgeber, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, Johanna Harrer.
Man gewöhne sich von Anfang an, das Kind nicht unnötig an sich zu fesseln, es nicht mit allzu viel Liebkosungen zu verwöhnen, es nicht in den Schlaf zu wiegen, es nicht auf dem Arm einzuschläfern, es nicht bei jedem kleinen Wimmern gleich aufzuheben.
Dieses Buch ist nach dem Nationalsozialismus noch in vielen Auflagen neu aufgelegt worden. Wir haben eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich jetzt mal nur auf Deutschland gucke, eine ganz allmähliche Entwicklung dahin, dass sich so ein Anteil von Müttern und Vätern versucht hat, an den Bedürfnissen der Kinder zu orientieren.
Und die rot-grüne Regierungskoalition bringt 1999 einen Gesetzesentwurf in den Bundestag ein.
Das führt einen doch vor Augen, dass ein gesellschaftlicher Diskurs, eine politische Entwicklung, ein Mitnehmen auch der Menschen eben auch Zeit braucht. Und dann braucht es vielleicht eine Familienministerin wie damals Christine Bergmann, die dann gewillt ist, mit ihrer politischen Autorität und mit ihrer Rolle als Ministerin voranzugehen und Leute auch mitzunehmen.
Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
Paragraf 1631 Absatz 2 BGB, heute vor 25 Jahren verabschiedet und seit dem 8. November 2000 in Kraft. Reinhard Wiesner war in dieser Zeit ein entscheidender Gestalter und hat das neue Gesetz vor allem aus der Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe ins Leben begleitet.
Uns lag eben daran, damit nicht der Kriminalisierung das Wort zu reden, sondern einerseits dieses Leitbild ins Gesetz zu schreiben, stärkeres gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen, aber gleichzeitig auch zu sagen, wir lassen Eltern nicht alleine.
Die Grundidee war von Anfang an, dass Eltern in die Lage versetzt werden sollen, auch gewaltfrei zu erziehen, wohl wissend, dass es immer wieder Situationen geben kann im Alltag mit Kindern und Jugendlichen, die schwierig zu lösen sind, die überfordernd sind.
Eine Kampagne macht auf das neue Gesetz aufmerksam. Es werden Angebote im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe über das Jugendamt und freie Träger geschaffen, um Eltern zu unterstützen und eine kindeswohlorientierte Erziehung überhaupt erst bekannt zu machen. In Schweden war das Gesetz 1979 auf jede Milchtüte gedruckt worden und war so Gesprächsthema an jedem Frühstückstisch. Nahezu alle Schweden kennen das Gesetz. In Deutschland gibt es da noch Nachholbedarf.
Und ich denke, wir brauchen auch in unserer Multikulti-Gesellschaft spezielle Angebote für Eltern, für Familien mit Migrationshintergrund, wo vielleicht dieses Thema auch noch lange nicht so im Vordergrund steht wie in unserer Kultur, in unserem deutschen System mit unseren Grundrechten.
Allein das Wissen reicht manchmal auch nicht aus.
Ich würde auch niemals behaupten, dass das ein leichtes Unterfangen ist. Aber es lohnt sich, sich immer wieder daran zu erinnern, dass es noch keinem Kind ernsthaft gut getan hat, geschlagen zu werden oder missachtet zu werden.
Immer mehr Eltern wenden sich ab von körperlichen Strafen oder seelischer Misshandlung. Das zeigt eine aktuelle Studie der Uniklinik Ulm in Kooperation mit UNICEF. Und wenn sie schlagen, ist es immer seltener aus Überzeugung als vielmehr aus Überforderung.
Verhaltensnormen brauchen wir alle, Kinder und Erwachsene. Und durch das Beispiel ihrer Eltern lernen die Kinder mehr als durch irgendwelche andere Methoden.
Noch einmal Astrid Lindgren.
Ganz gewiss sollen Kinder Achtung vor ihren Eltern haben, aber ganz gewiss sollen die Eltern auch Achtung vor ihren Kindern haben und niemals dürfen sie ihre natürliche Überlegenheit missbrauchen. Liebevolle Achtung voreinander, das möchte man allen Eltern und allen Kindern wünschen.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autorin Jana Magdanz.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai. Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 534. Sonnabends hört man vormittags um 11 eine Sendereihe, die Gesichter Europas heißt. Da wird eine Stunde lang aus allen Ländern Europas berichtet. Nur nicht aus Deutschland, sondern nur aus den anderen. Für die deutschen Hörer wird da also aus dem europäischen Ausland berichtet. Vor einem Jahr war da ein Bericht aus Wien von Frau Kreppel zu hören. Sie ist Mitte der 80er Jahre nach Wien umgezogen. Damals hat sie sich erstmal die Stadt angesehen, aber nicht von einem Bus aus, mit dem Touristen, die dafür nur ein paar Stunden Zeit haben, eine Stadtbesichtigung machen, sondern mit der Straßenbahn, indem sie mit allen Wiener Straßenbahnlinien jeweils mindestens einmal die ganze Strecke gefahren ist, um sich die Stadt von der Straßenbahn aus anzusehen. Als sie sich entschlossen hat, nach Wien umzuziehen, lebte sie in Deutschland in Freiburg im Breisgau. Und Wien war für sie vor allem durch die Literatur attraktiv, die da von Autoren geschrieben worden war, die nicht in Wien geboren waren, sondern nach Wien gekommen waren oder deren Eltern aus Ländern wie Rumänien nach Wien gekommen waren. U-Bahnen heißen so, weil sie unter der Erde fahren, also unterirdisch, aber manche U-Bahnen fahren teilweise auch oberirdisch, also auf einer Hochbahnstrecke. Solche Abschnitte gibt es in Wien vor allem bei der U-Bahnlinie Nummer 6, also auf der U6, die am Gürtel entlang fährt. Wenn es da in der U-Bahn hell wird, schaut man auf. Deshalb spricht man da auch wie bei einer Achterbahn von einer Hochschaubahn. Wenn man auf diesen Abschnitten aus der U6 hinausschaut, bekommt man aufschlussreiche Einblicke in die dortige Stadtstruktur mit viel heruntergekommenen Häusern aus der Gründerzeit, als in den Jahren des Aufschwungs nach dem Krieg von 1870-71 viele Firmen gegründet wurden und man für Arbeiter und Angestellte Wohnungen brauchte. Für viele Arbeiter sind diese Wohnungen vor allem zum Schlafen da. Wohnküche kocht man sich etwas zu essen. Vor 70 Jahren sind viele Ungarn aus Ungarn nach Österreich geflohen, vor allem nach Wien. Unter ihnen war auch ein 1929 in Budapest als Sohn jüdischer Eltern geborener Publizist. In Ungarn hat er die nationalsozialistische Diktatur überlebt, aber vor der kommunistischen ist er geflohen. In ihrem Nachbarland wurden die Flüchtlinge aus Ungarn in dem österreichischen Bundesland Wien und besonders in der Stadt Wien großzügig aufgenommen und 14.000 sind in Wien geblieben, weil sie das Gefühl hatten, als Ungarn wären sie den Wienern besonders sympathisch. Nun lebt er da schon seit fast 7 Jahrzehnten und fühlt sich da sehr wohl. 1959 hat er die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen und bezeichnet sich seit dem als Bindestrich Österreicher, weil er doch auch immer noch Ungar ist. Er ist ein Fremder, der da geblieben ist, weil es ihm da sehr gefällt. In Wien waren besonders viele Juden aus Osteuropa in der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung in den Bereichen von Kunst und Wissenschaft sehr aktiv. Obwohl ab 1933 jedem klar war, was im Nachbarland mit den Juden geschah, konnten sich viele nicht dazu entschließen, Wien zu verlassen. Fast alle, die da geblieben waren, wurden dann ab 1938 unter der Herrschaft der österreichischen Nationalsozialisten ermordet. Aber manche von denen, denen die Flucht gelungen war, sind nach dem Krieg zurückgekehrt. Dass in Wien fast alle Juden vertrieben oder ermordet worden sind, daran erinnern jetzt viele Gedenktafeln. Und daran wird man auch erinnert, wenn man die vielen vergessenen Gräber auf jüdischen Friedhöfen sieht, um die sich oft niemand mehr kümmert. Im 10. Wiener Gemeindebezirk ist da, wo die U1 unter der Erde das Zentrum der Stadt mit dem südlichen Außenbezirk verbindet, der Anteil derer, die ausländischer Herkunft sind, besonders hoch, etwa 50%. Da wird viel mit Drogen gehandelt und die Stadt hat da eine Schutzzone eingerichtet, in der Waffen verboten sind. Familien wird da auch sozialpädagogische Betreuung angeboten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 534. Danke.